Ich habe für den heutigen Sonntag den Psalm 126 ausgewählt. Psalm 126. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan, der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten, sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben. Am liebsten wollte ich jetzt nichts mehr sagen. Und dann wollte ich sie jetzt bloß allein lassen. In der Stille. Und sie sollen lauschen, was Gott ihnen durch dieses Wort ganz persönlich und direkt sagt. Wie wuchtig, wie gewaltig ist dieser Trost. Wenn manchmal Leute mit uns streiten wollen und fragen, ist denn die Bibel wirklich Gottes Wort oder ist das eben auch das Wort von Menschen irgendwann mal niedergeschrieben? Da will ich nichts drauf sagen, als sagt, lies doch, lausche doch, hörst du denn nicht? Wo konnten je Menschen so ein Wort sagen? Diesen Novembersonntagen, Ende des Kirchenjahres, da fühlt man ja immer wieder von verschiedenen Seiten herkommend, das Leid der Welt, den Schmerz, die Traurigkeit, die Not, die auf uns liegt. Und es wird immer wieder aufgezählt, was alles in unserer Welt bis in unsere jüngste Geschichte hinein Schlimmes und Furchtbares geschehen ist. Das kann man alles nicht bewältigen. Da wird man nicht damit fertig. Man kann nur davor stehen und den Kopf senken. Aber Gott, der Herr, der macht was anderes. Gott, der Herr, nimmt all diese Schrecken der Welt, all diese Not, all das, was uns bekümmert, all das Leiden, all das Grauen, all das, was wir sehen, selbst die schreckliche Todesmacht, und redet zu uns, was für Worte? Worte der unbändigen Freude. Wer könnte das je von sich sagen? Wer könnte je auf so eine Idee kommen, in dem Zusammenhang überhaupt? Wer könnte denn solch ein Wort der Zuversicht, des Trostes sagen, von der Freude, vom Lachen, vom befreiten Lachen, das gerade in der Traurigkeit, in der Not, im Verzweifeln und im Zagen. Man kann das ja nur von Ferne ahnen, wie das einmal sein wird. Freuen sich auch, wenn wir mal in der Ewigkeit sein werden. Und dann in der Gegenwart Jesu Christi, wo wir ihn schauen dürfen in seiner Schönheit. Noch einmal das Lied singen vom Herrn, der die Gefangenen Zions frei gemacht hat. Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Ein großes Lob, ein großes Danklied, ein Freudenlied, das lässt uns Gott singen. Jetzt habe ich wieder geteilt und will zuerst mal drüber reden. Jesus wird auch mit ihrer Not fertig. Jesus wird auch mit ihrer Not fertig. Ich zermartere mir oft den Kopf und besinne mich, wie es Ihnen heute Morgen zumute sein mag. Ich weiß von einigen von Ihnen, was Sie an Sorgen mit sich tragen, wie Sie in Ihrer nächsten Familie oder gar selbst schweres Leid haben. Und das ist mir wichtig, am Sonntagmorgen einfach das zu sagen. Bei vielen von Ihnen weiß ich es nicht. Manche, die bringen es gar nicht über ihre Lippen. Fängt ja schon bei unseren jungen Leuten, ja schon bei den Kindern oft an, wie sie leiden unter ihrem Versagen, wie sie unter ihren Minderwertigkeitsgefühlen belastet sind, wie sie keinen Mut mehr haben, wie sie seelisch zerbrochen sind und in Tiefen sind und sich gar nicht mehr befreien können. Das ist oft eine furchtbare Not und wir spüren das, wie hilflos wir sind. Wir wollten manchmal gerne Menschen spüren lassen, unsere Liebe, unsere Freundlichkeit und unsere Hilfe, und dann steht man so hilflos davor. Ich bin so froh, dass Jesus hineinsieht in ihr Herz. Das heißt einmal, als Jesus die Menschen sah, wie sah er sie? Verschmachtet und zerstreut wie Schafe ohne Hirten. Jesus sieht hinein, wie Menschen jetzt leiden, wie sie leiden. Jesus kennt sie. Jesus weiß um ihre Traurigkeit. Und er weiß auch um ihre Sorgen, um ihre Ängste, wie sie gedrückt und gejagt und gehetzt sind. Wie sie sich sorgen, wie vor ihnen eine ungewisse Zukunft steht. Er weiß es. Und dann an diesem heutigen Tag werden wir immer wieder in der Öffentlichkeit daran erinnert, was es in unserer Welt auch für große Not gibt. Wie viele Millionen Menschen wurden und werden hingemordet. Wie viele Menschen leiden qualvoll, ohne dass ihnen jemand zur Seite steht. Wie viele Menschen werden entrechtet, übervorteilt, wie viele verhungern und sind auf die Seite gedrückt. Und dieses Leiden, das geht über unsere Welt hinweg. Man kann es doch gar nicht bewältigen. Man kann stumm davor stehen, man kann trauern, man kann zerknirscht sein, man kann sagen, das ist furchtbar. Die Ausgebeuteten, die Benachteiligten, die zu kurz gekommen in der Welt, ja, denken Sie, wie viele sind seufzend in ihrem Sterben oder die nachts nicht schlafen können und mit ihren Schmerzen und die Kranken. Und es ist ein unendliches Leid bis hinein in die Pflegeheime, wo unsere Alten sind. Was leiden Kinder? Das geht uns besonders an unser Herz. Und was macht das Wort Gottes? Vor all dem Leid unserer Welt wird plötzlich gesprochen und der Herr wird dieses ganze riesige Leid überwinden. Wenn Sie zusammenbeugen auf einen Haufen, gibt es einen Riesenberg, einen riesenhaften Berg des Leids, menschlichen Leids in der Welt. Und Jesus steht davor und sagt, in dieser Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, seid mutig, seid fröhlich. Ich habe diese Welt überwunden. Und der diese Welt überwunden hat, ist der Ostersieger Jesus, der die Todesmacht besiegt hat. Das ist ein ganz neuer Blick für die Welt. Wir Christen gehen auch an die traurigen Dinge. Und ob das jetzt Ihre persönlichen Sorgen sind, ob das der Weltschmerz ist, ob das das Leiden über so viel Unrecht in unseren Tagen ist, gehen wir ganz anders hin. Wir gehen mit der großen Freude hin, dass der Sieger Jesus damit fertig wird. Er hat den Tod entmachtet. Und er hat diese Welt getragen mit ihrem unzähligen Leid und auf sich genommen. Und er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Das ist der Ausblick, den wir haben, die große Zuversicht, die vor uns steht. Und wir gehen einer wunderbaren, herrlichen Zukunft entgegen. Jesus wird auch mit unserem Leid fertig werden. Wie ich junger Student war, habe ich mein erstes Semester in der kirchlichen Hochschule in Bethel studiert. Kam als 18-jähriger junger Mann dorthin und da war mir das von ganz großem Eindruck, wie in dieser Kirche, die heißt auch Zionskirche in Bethel, über dem Chor in dem Bogen hingeschrieben ist, wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird. Die da drin sind in diesem Zionskirchlein. Und da sitzen sie. Nicht bloß die körperlich so schrecklich Verstümmelten, sondern die Schwerkranken, die psychisch Kranken, die Depressiven, die Fallkranken, die Geisteskranken. Da kommt sogar mitten im Gottesdienst vor, dass plötzlich einer seinen epileptischen Anfall bekommt. Und man muss ihn zur Seite legen, mittendrin in den herrlichsten Trostworten des Evangeliums. Wie wird das sein, wenn Jesus einmal mit unserer Not, mit unserem Leiden fertig wird? Und da hat er uns so feste Zusagen gegeben, er wird die Gefangenen Zions erlösen. Dieser Psalm wurde gedichtet nach der Rückkehr der deportierten und zwangsverschleppten Bevölkerung zur babylonischen Gefangenschaft. Sie kennen das Bild vielleicht in der Weise, wie es Schnorr von Karolsfeld gemalt hat. So habe ich es als Kind schon bestaunen gelernt. Wie die Leute kommen und da ziehen sie ihre Wägelchen, schieben noch die Alten auf den Wägelchen und dann sehen sie vor sich den Zionshügel, den Tempelberg und dann jauchzen sie, dann freuen sich. Aber jetzt müssen wir aufpassen. Das, was Israel erlebt hat, war noch nicht das, wovon dieser Psalm redet. Und darum hat Luther recht getan, das so zu übersetzen. Wir stehen ja erst noch vor der richtigen Erfüllung, wenn der Herr die ganzen Fesseln, die unsere Welt binden, durchschneiden wird. Das ist noch nicht geschehen, liebe Freunde. Auch mit der Auferstehung Jesu ist noch nicht geschehen. Wir müssen alle noch durch dieses dunkle Todestal durch. Wir müssen durch viel Not ins Reich Gottes gehen. Und jeder von uns weiß, dass ihm das Gott auch noch sehr wohl zumessen kann. Ein gerüttelt Maß, Becher des Leidens auszutrinken bis zur Neige. Wir wissen, dass Gott uns wunderbare Wunder schenken kann und dass er uns helfen kann, dass er uns Erfahrungen auch der Heilung geben kann. Und trotzdem, die Fesseln werden erst durchschnitten, wenn er wiederkommt. Und der Tod wird erst dann überwunden sein, wenn Jesus wiederkommt und den neuen Himmel und die neue Erde bringt. Und da freuen wir uns, Herr, wenn du die Gefangenen Zions erlösen wirst. Und da gehört noch viel mehr dazu als nur die Krankheitsnöte. Herr, wenn du einmal bei mir diese Fesseln zerschneidest, dass ich nicht immer wieder in den Versuchungen müde werde und falle, dass mein böses Herz mich nicht immer wieder niederreißen kann in die Sünde. Herr, halte mich doch fest bei dir. Und ich sehne mich danach, wenn ich mit einem neuen Leib dich loben kann in der Herrlichkeit. Jesus wird mit meiner Not fertig, wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird. Zweitens, dann ist alles auf den Kopf gestellt. Eben noch hört man das Seufzen der Gefangenen. Eben hört man noch das Seufzen der Gefangenen. Ich las vor ein paar Wochen so einen ergreifenden Bericht, wie der erste afrikanische Bischof Krauter in Nigeria im letzten Jahrhundert in England einen englischen Admiral trifft. War der Admiral der ostindischen, der pazifischen Flotte der Englands damals. Das war der Kreuzerkommandant, der einst das Sklavenschiff aufbrachte, auf dem Krauter als 13-jähriger Junge war. Er sagt, das Erleben, den Mann zu treffen, der mir Befreiung geschenkt hat. Wissen Sie, das ist das große Moment, da kann man verstehen. Ein Sklave, der frei wird. Wie wird das einmal sein, wenn der Herr unsere Fesseln durchschneidet? Da kommt kein Klagewort mehr. Bloß noch Freude, jubelnde Freude, Triumph. Der Herr hat Großes an uns getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Des sind wir fröhlich. Liebe Freunde, jetzt stehen wir gerade in diesem Zwischenzustand. Wir wissen, dass der Herr Großes getan hat. Hat seine Hand auf uns gelegt. Er hat sein Erlösungswort uns zugesprochen. Wir sehen es bloß noch nicht. Wir wissen es, wir glauben es. Uns ist zugesprochen. Wir sehen es noch nicht. Wir glauben es, wir sehen es aber noch nicht. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht an den Schattenseiten des Lebens stehen bleiben. An dem, was uns bekümmert, an dem Dunklen, an dem Schweren. Das ist alles richtig, was Sie sagen. Aber Sie dürfen jetzt schon auftrumpfen und sagen, der Herr hat Großes an uns getan. Des sind wir fröhlich. Das sind wir fröhlich, wir rühmen uns der großen Taten. Es dauert doch gar nicht mehr lang, dann werden wir sichtbar an unserem Leib spüren und sehen können, wie wunderbar seine Erlösung ist und wie groß seine erneuernde Kraft ist. Es fängt jetzt schon an, wir sind mittendrin im Erneuerungsprozess, aber eine Spannung ist da. Sie müssen aufpassen, da gehören immer drei Dinge dazu zum Glauben.
Wir müssen alles drei gleichzeitig betonen. Das Glauben, das ist wichtig. Davon reden wir viel. Glaube. Vertrau ganz dem Herrn und seinem Wort. Und die Liebe. Ohne Liebe geht kein Christenleben. Glaube, Hoffnung, Liebe. Haben Sie diese spannende Erwartung jetzt? Ach, wann wird das kommen? Und wenn Sie an ein Sterbebett eilen, voll spannender Erwartung, ach, grüß mir die Lieben drüben. Was bist du grad hineinzugehen in die Herrlichkeit? Was ist das ein Moment? Dann werden wir sein wie die Träumenden. Wenn wir schauen können, was wir geglaubt haben. Aber das Schöne ist, dass in der Bibel die großen Glaubenszeugen jetzt schon, mitten in der Welt, wo sie noch so viele Nöte haben, schon anfangen mit dem Jubel. Da sehe ich im Alten Testament die Mutter von dem Samuel. Die hat ja so lange gelitten, dass sie in der Ehe benachteiligt war. Furchtbar. Ihr Mann Elkana nahm eine zweite Frau, bloß damit er Kinder hat. Und sie stand daneben. Ach Herr, nimm die Schande weg. Es war damals in Israel eine Schande, heute ist keine Schande. Nicht, dass ich es falsch verstehe. Das ist nicht der Punkt, auf den ich raus will. Als sie den Samuel dann bekommt, liefert sie ihn ab am Heiligtum. Und das ging nochmal der Mutter und Schmerz durch das kleine Büblein dort in die Hände des gottlosen Betriebes der Stiftshütte zu geben, wo der Hophni und Phinehas war. Aber was macht die Hannah? Die singt ein Loblied von der Macht und Größe ihres Herrn. So wollen wir es halten. Auch in den schwierigen Augenblicken. Der Herr hat Großes an uns getan. Das andere, das wird er lösen. Wie, weiß ich auch nicht. Er wird es lösen. Der Herr macht tot und lebendig. Er führt in die Hölle und wieder heraus. Der wunderbare Lobgesang der Hannah oder ganz ähnlich die Maria in Nazareth. Sie weiß noch gar nicht, wie das werden wird, als Gott ihr zusagt, dass sie schwanger werden wird vom Heiligen Geist und ein Kind gebären wird, das der Heiland der Welt wird. Und dann singt sie dieses herrliche Magnificat. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich meines Heilands. Da steht diese schlichte Frau und singt dieses wunderbare Lied, das evangelische Marienlehre. Wir wollen da in die Fußstapfen treten und sagen, ja, wir wollen, was wollen wir? Wir wollen den Herrn loben für seine großen Taten und wollen uns freuen. Wir wollen uns freuen an ihm. Freuen an ihm, der Herr hat Großes an uns getan. Man macht das ja heute noch immer so verächtlich. Und ich will Sie bloß an die Wurzel erinnern, wo der Spott herkam. Das kam mit der Ausbreitung der Lehre von Karl Marx, von Ludwig Feuerbach, wo man gesagt hat, wir will nicht auf ein fernes Jenseits starren, wir wollen Studenten des Diesseits werden und so weiter. Heute, wo wir das elende Spiel gesehen haben, was dieser Sozialismus an dieser Welt ein Meer von Blut hinterlassen hat, wie diese ganzen Ideologen die Menschen verführt haben, mit dem Traum eine neue Welt schaffen zu können, ein Unheil geschaffen haben, das Allergrößte, wenn wir in unserer trostlosen Welt wieder Trost der Ewigkeit vermitteln können. Und da wollen wir offen darüber reden. Wir harren auf unseres Leibes Erlösung. Wir warten in Gelassenheit und in Freude auf das, was noch kommt. Und das Schönste kommt noch, unseres Leibes Erlösung. Wenn der Tod vernichtet sein wird, wenn es kein Leid und kein Geschrei und kein Qual und kein Unrecht mehr geben wird. Und wenn dann Leute sagen, ja, wird es das wirklich werden, ist das nicht bloß ein Traum? Paul Lesueur gebraucht mal als Bild, das war ein Evangelist, der auch in Stuttgart viel Frucht geschaffen hat, hat ein Bild gebraucht und sagt, wenn Kinder sich unterhalten und sagen, morgen soll keine Sonne mehr scheinen, dann ändert das an den Tatbeständen nichts mehr. Die Sonne lacht ihnen morgen doch ins Gesicht. Ob sie es wahrhaben wollen oder nicht, wir wissen doch, auf das Kommen Jesu uns zu freuen und harren in großer Freude auf die Umwandlung, die der Herr schenken wird. Der Herr hat Großes an uns getan. Herr, bringe unsere Gefangenen wieder, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Was ist das? Das sind die Wadis, die Trockentäler, die im Sommer in Israel austrocknen. Und plötzlich, wenn wie jetzt im November die starken Regengüsse kommen, dann plötzlich sind sie voll von Wasser. Herr, lass doch noch einmal Wasser durchfließen. Du kannst das doch tun in unseren trockenen und dürren Zeiten. Noch ein letztes, lasst uns an die Arbeit gehen. Es ist interessant, dass das der Psalm sagt, jetzt lasst uns tüchtig säen. Lasst uns tüchtig säen. Ich beobachte in unseren Tagen, reden Christen gerne anders. Wir hören viel Worte von großen Plänen, was wir vorhaben. Wir wollen die Welt verändern, wir wollen die Welt erneuern. Glauben Sie im Ernst, dass das Menschen können? Unser 20. Jahrhundert hat den Rekord an Grausamkeit und Unmenschlichkeit. Alle proklamierten Menschenrechte konnten es nur noch dokumentieren. Und selbst das Wort eines Predigers, auch ein Amtswort einer Kirchensynode, reicht nicht weit, verändert nicht viel. Wir merken unsere Ohnmacht, wenn Sie einen Menschen rehabilitieren, einen Drogenabhängigen. Sie merken Ihre Ohnmacht in der Erziehung. Sie merken Ihre Ohnmacht, wenn Sie versöhnen wollen, wo gestritten wird. Sie merken Ihre Ohnmacht in der Entwicklungshilfe, überall. Was können wir denn tun? Samenkörner aussehen. Samenkörner der Liebe, mehr nicht. Denn sie, das bewahrt uns vor Resignieren. Das ist die eine Seite. Auf der einen Seite nimmt man die Schippe so voll, dass man sie kaum mehr hochkriegt. Und dann wird man mit der ganzen Arbeit nicht mehr fertig. Auf der anderen Seite kommt dann wieder die Resignation. Was ist mein Leben schon? Was habe ich mit meinem Leben erreicht? Lasst uns Saaten der Liebe ausstreuen. Und wenn es sein muss, auch unter Tränen. Nein, da heißt, fröhlich sind wir. Das ist wichtig. Wir sind fröhlich, wir möchten fröhlich sein, wir sind fröhlich. Lasst uns, auch wenn uns manchmal die Tränen über die Wangen laufen, fröhlich sein. Fröhlich unsere Saat säen, Menschen von der Herrlichkeit Gottes sagen, von seiner befreienden Macht weitererzählen. Bei ihnen ist das Samenkorn, das andere gestreut haben, auf den guten Boden gefallen. Säen Sie weiter. Warten Sie nicht auf schnellen Erfolg, es dauert oft lang, bis die Saat sichtbar geht, sichtbar herauskommt. Und das macht uns frei von allen verrückten Träumereien, was wir wollen. Einen ganz schlichten Auftrag hat uns der Herr gegeben, gilt auch für unseren Kirchengemeinderat. Ganz schlicht, lasst uns in der Liebe sehen, manchmal auch, dass man meint, ist nicht alles vergeblich. Tränen der Enttäuschung, Tränen, bitte nicht der Bitterkeit, nicht der Härte, nicht des Verzagens. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen. Was ist das eine Sache, wenn man einmal später sagen kann, aus ihrem Leben ist Frucht für die Ewigkeit erwachsen. Sie haben Menschen den Weg zum Allerwichtigsten weisen dürfen. Ans Vaterherz Gottes, dass Menschen die Ewigkeit gefunden haben. Sie kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Wir nehmen nichts mit von unseren Gütern, aber das nehmen wir mit, Frucht für die Ewigkeit, wenn wir Menschen zu Jesus führen dürfen. Das Allergrößte. Jetzt will ich mit einer Geschichte schließen, und zwar knüpft das an eine Geschichte an, die Sie alle kennen. Ich habe sie Ihnen neulich erzählt. Ich war selber so bewegt davon. Ich habe sie noch in unserem Fürbitteblatt in dem Kasten abgedruckt von dem Dr. John Harris in Nebobongo in Ostzaire. Der 78-jährige Lepra-Spezialist, der da über das Flugfeld fuhr und niemand weiß, wie es passiert, ein Rohr schleudert es auf, schlägt durchs Armaturenbrett, das ganze Gesicht und Hals ist zerfetzt und die Ärzte versuchen, sein Leben zu retten, und er stirbt. Und er wird dann so triumphal von den Afrikanern beerdigt. Und dieses, was sich dort geschrieben hat, liest der Esslinger Arzt Markus Müller, der dort in Nebobongo ist, und sagt, ich muss euch doch noch sagen, was dieser John Harris für mich persönlich bedeutet hat. Mit dem möchte ich einfach schließen. Er und seine Frau Elsie haben uns sehr geholfen. Sie haben ja unter sehr viel härteren Bedingungen gearbeitet. Die haben die ganze Revolution mitgemacht, wo die Frauen vergewaltigt wurden und wo die alle in Haft kamen und geschlagen wurden. Und sie haben sicherlich auch viel mehr Enttäuschungen erlebt als wir. Trotzdem war John ein lebensfroher Mann, der ganz Nyankun, das ist das andere Hospital, mit seiner Freude anstecken konnte. Von mehreren Leuten weiß ich, dass sie in schweren und deprimierten Tagen nur einen Rat wussten. Geh zu John Harris und bet mit ihm. John und Elsie waren für Elke und mich, also für die zwei Eheleute, in unserer Einarbeitungszeit ganz wichtig. Sie haben uns vorgelebt, dass man durch schwere Zeiten gehen kann, und anstatt dadurch kalt und hart zu werden, auch herzlich und fröhlich bleiben kann. Es ist möglich, denn Jesus kann das schenken. Ich bin jetzt in seine Nachfolge getreten und betreue als auch die Krankenpflege der Lepraarbeit in unserer Kirche. Und dort erlebe ich, wie John immer für diese Krankenpfleger als Seelsorger am wichtigsten war. Das hat seiner ärztlichen, fachlichen Arbeit keinen Abbruch getan, im Gegenteil. Ich war sehr verblüfft, mitten im Urwald Krankenpfleger der Lepra-Mission zu finden, die mir sauber geführte Krankenberichte und Therapiekontrollen zeigten, ein Stück Ordnung in einer Welt des Chaos. Und der leitende Krankenpfleger dieser Mission, ein Herr Monsieur Bündei, ist übrigens ein Waisenkind, das einst Harris bei sich im Haus aufgenommen hat. Soweit dieses kurze Zeugnis. Ich wollte das einfach einmal loswerden, schreibt Dr. Markus Müller. Wir leben in einer wunderbaren Zeit, in der Gott noch so großartige Leute begab. Und in der Zeit, wo jedes einzelne Samenkorn, das im Namen Jesu ausgestreut ist, nicht vergeblich ist, sondern vielfältige Frucht trägt. Unser Herr begab nicht nur einen John Harris dazu, sondern auch Sie. Und er segnet Sie. Tun Sie das. Solange Ihnen der Herr Zeit lässt in dieser Welt, in der Vorfreude auf die Garben der Ewigkeit. Amen.